Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 6. Wir betrachten immer noch miteinander die Waffenrüstung Gottes. Wir wollen heute den Vers 15 miteinander studieren, ich lese aber ab Vers 10. Epheser, Kapitel 6, ab Vers 10. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, du allmächtiger Herrscher über alles, wir wollen dir die Ehre geben, indem wir dir glauben und dir gehorchen. Und so bitten wir dich, sprich zu uns, schenk uns Gnade zum Verstehen und Gnade zum Tun. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten vom Apostel Paulus, dass wir Christen uns im Krieg befinden. Wir befinden uns in einem täglichen Kampf gegen das Böse. Und kein Christ kann sich da zurücklehnen, keiner kann hier den Wehrdienst verweigern. Jeder ist gefordert, denn Paulus sagt uns, jeder einzelne Christ wird angegriffen. Er sagt vom Satan, von seinen Dämonen, die uns zu Fall bringen wollen, die uns zum Abfall vom lebendigen Gott bringen wollen. Das heißt, die Lage ist ernst. Und jeder Christ muss lernen, was geistliche Kriegsführung bedeutet. Und der Apostel Paulus bildet uns aus. Er lehrt uns, was es bedeutet, stark zu sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und er stellt uns die ganze Waffenrüstung Gottes vor Augen, die Ausrüstung, die Gott uns darreicht zum Kampf. Wir haben gehört, dass wir umgürtet sein sollen mit der Wahrheit, denn bei all den teuflischen Lügen und Listen, mit denen wir verführt werden sollen, müssen wir gegürtet sein mit Wahrheit. Aber auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes, den müssen wir tragen, denn unser Feind ist der Ankläger der Brüder, der will, dass wir mit ihm verdammt werden. Oder zumindest ganz verzweifelt, verzagen und mutlos und hoffnungslos und regungslos, ja tatenlos am Boden liegen. Wir müssen uns wappnen, damit wir bestehen können im Kampf gegen die finsteren Mächte. Aber lasst uns heute folgende Frage stellen. Wozu eigentlich? Also wozu ziehen wir aus in den Krieg? Oder anders gefragt, warum führt Gott uns auf Schlachtfeld? Also warum kämpfen wir überhaupt? Was ist unsere Mission? Was ist unser Auftrag? Manche würden vielleicht sagen, ich bin froh, wenn ich einfach überlebe. Also nach dem Motto, wir werden angegriffen und wir hoffen einfach, dass wir da heil rauskommen. Hat Gott uns hier auf Erden, auf dem Schlachtfeld gelassen, bloß um zu überleben? Bloß um irgendwie heil durchzukommen? Nein, es geht um viel mehr. Es hat einen Grund, warum Gott, der Herr, uns hier in dieser Welt belässt, von der die Schrift sagt, dass sie im Bösen liegt. Es gibt einen Grund, warum er es angeordnet hat, dass wir in eine Konfrontation mit den Mächten der Finsternis kommen. Es gibt einen Grund, warum wir noch in Feindesland sind. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Mission und davon hören wir heute. Wir lernen, wir sollen vorwärts marschieren und in dieser schlechten Welt die gute Botschaft verkündigen. Um Feinden Gottes den Frieden Gottes zu bringen. Paulus schreibt, Vers 15, und seid beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also Paulus kommt jetzt zum Schuhwerk. Manche wundern sich vielleicht, warum er überhaupt über die Schuhe spricht. Inwiefern gehört das denn zur Rüstung? Also Gurt und Brustpanzer und Helm und Schild und Schwert, kann man noch verstehen? Aber warum Schuhe? Als sei das ein Ausrüstungsgegenstand. Ja, in der Tat. Schuhe sind ein enorm wichtiger Teil der Waffenrüstung Gottes. Denn ein Soldat braucht anständiges Schuhwerk. Daran hängt alles. Festes Schuhwerk sichert dir einen festen Stand, einen festen Schritt, Stabilität, Mobilität, Schutz. Du musst zum Beispiel daran denken, dass Soldaten damals nicht mit Flugzeugen oder Helikoptern aufs Schlachtfeld transportiert wurden. Diese Männer mussten tagelang mit ihrer ganzen schweren Ausrüstung marschieren, bis sie das Schlachtfeld erreicht haben. Es war ein langer, beschwerlicher Marsch auf steinigen und schroffen Wegen und Geländen. Wenn du da angekommen bist, auf dem Schlachtfeld, hast du dann schon kaputte Füße oder bist völlig fix und fertig. Und darum ist es enorm wichtig, dass du einen festen Stand hast im Kampf, aber auch festen und sicheren Schrittes marschieren kannst, in den Kampf ziehen kannst. Und das wussten die Römer zur Zeit des Apostels Paulus. Und deshalb haben sie besonderen Wert auf ihre Schuhe gelegt. Sie waren, was die Entwicklung der Schuhe angeht, besonders technologisch fortgeschritten für ihre Zeit und hatten darum große Vorteile im Kampf gegen ihre Feinde. Für die römischen Soldaten wurden besondere Militärstiefel, wir könnten sagen Kampfstiefel oder Marschstiefel, angefertigt. Diese Schuhe bestanden aus dicken, festen, robusten Leder, die man hineinschlüpfte mit seinen Füßen. Und an diesen Lederschuhen waren überall dicke Lederriemen befestigt, die man dann um den Knöchel wickelte und um die Waden schnürte, sodass der Fuß, der Schuh fest saß am Fuß. Und eben weil das alles geschnürt war, gab es auch überall Öffnungen. Das sorgte für eine gute Belüftung, das verhinderte das Schwitzen und Blasenbildungen und so weiter. Aber das besonders Ausgeklügelte an diesen Schuhen waren die Sohlen. Denn die Römer beschlugen, also besetzten die Unterseite ihrer Sohlen mit einer großen Anzahl von Eisennägeln. Also ähnlich wie Stollen bei den Fußballschuhen. Es ging den Römern darum, dass sie die Schuhe besonders stabil machten, aber sie wollten vor allem für Bodenhaftung sorgen. Das heißt, man hat einen festen Stand, auch auf weichen und unebenen Boden festen Halt. Und wenn diese Nägel abgenutzt waren, dann tauschte man die einfach gegen neue Ersatznägel aus. Und diese Kampfstiefel dienten darum tatsächlich auch als Angriffswaffe. Also du konntest sie im Kampf einsetzen, um heftige und schmerzhafte Tritte zu verpassen. Also kurzum, die Schuhe waren ein äußerst wichtiger Teil der Ausrüstung. Gutes Schuhwerk verleiht dir Schutz für die Füße, es verleiht dir Mobilität und Stabilität. Man steht und bewegt sich sicherer, standhafter, schneller und kräftiger. Nun, uns ist allen klar, dass Paulus uns hier nicht auffordert, dass wir Militärstiefel aus Leder anziehen sollen. Der Apostel Paulus spricht hier ja von einem geistlichen Kampf. Und deshalb redet er nicht über eine irdische Ausrüstung, sondern über eine himmlische, eine geistliche Ausstattung, die Gott uns darreicht. Aber was sind denn jetzt geistlich gesprochen unsere Schuhe, die wir tragen sollen? Womit sollen wir beschuht sein? Vers 15. Und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also womit sollen wir beschuht sein an den Füßen? Mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Die Formulierung zur Verkündigung steht im Griechischen gar nicht. Das heißt, eigentlich steht hier wörtlich nur beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Aber was ist damit gemeint? Was bedeutet das? Um das zu verstehen, musst du abermals begreifen, dass Paulus hier nicht einfach Rüstungsteile aufzählt, weil er vielleicht einen Römer gesehen hat und das dann als Illustration nutzen wollte, sondern Paulus schöpft aus dem Alten Testament. Gott wird besonders in dem Propheten Jesaja beschrieben als ein Krieger, der sich ausrüstet, als der allmächtige Krieger. Und hier fanden wir schon den Gurt der Wahrheit. Hier fanden wir schon den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und hier finden wir auch die Beschuhung mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Wenn ihr mal mit mir aufschlagt zu Jesaja Kapitel 52. Jesaja Kapitel 52. In diesem Kapitel geht es darum, dass Gott seinem Volk Rettung verheißt. Sie sind geknechtet von ihren Feinden und Gott greift nun ein. Da heißt es in Jesaja Kapitel 52 ab Vers 6. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Also Jerusalem, das Volk Gottes, leidet unter Gefangenschaft, unter Knechtschaft, unter ihren Feinden. Sie haben keine Hoffnung, keine Freude und keinen Trost mehr. Nun aber kommt der Herr selbst. Er bringt in diese schlechte Situation die gute Botschaft, die frohe Botschaft, griechisch das Evangelium. Gott selbst bringt den Frieden. Er verkündigt Rettung und Erlösung von den Feinden. Und die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, also die Bibelübersetzung, die die Epheser benutzt haben, beschreibt das noch deutlicher, übersetzt das in einer Weise, dass es noch deutlicher wird, dass Gott es hier ist, der auftritt, beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums. Ich lese euch mal diese Übersetzung. Mein Volk wird an jenem Tag meinen Namen erkennen, dass ich es selbst bin, der spricht. Ich bin erschienen wie Frühling auf den Bergen, wie die Füße eines, der frohen Botschaft bringt, Kunde vom Frieden, wie einer, der frohe Botschaft vom Guten bringt, weil ich deine Rettung hörbar machen werde, indem ich zu Zion sage, als König wird dein Gott herrschen. Denn die Stimme deiner Wächter erhob sich. Mit dieser Stimme zugleich werden sie jubeln, denn Auge in Auge werden sie sehen, wenn der Herr sich Zions erbarmt, in Fröhlichkeit aussprechen, werden sollen zugleich die verödeten Städten Jerusalems, weil der Herr sich ihrer Stadt erbarmt und Jerusalem gerettet hat. Und enthüllen wird der Herr seinen Arm, den Heiligen, vor allen Völkerschaften und sehen werden alle Enden der Erde die Rettung, die von Gott kommt. Also hier wird deutlich, Gott ist es, der sich aufmacht, der die frohe Botschaft bringt, die gute Nachricht der Erlösung. Damals ohne Internet und ohne Telefon und ohne Zeitung, wenn Krieg herrschte und das Volk unter Knechtschaft litt, wartete man auf einen bestimmten Tag. Täglich kann man Ausschau halten. Nämlich, dass plötzlich am Horizont ein Kundschafter auftritt. Ein Bote, ein Herold, der plötzlich endlich das Ersehnte ausruft. Frieden, der Krieg ist vorbei, der Feind ist besiegt. Wir haben Frieden, die Knechtschaft ist beendet. Und wenn man das hört, dann jubeln alle. Das ist frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Und das Buch Jesaja lehrt uns, dass der Herr selbst der Friedensfürst ist. Er kommt, um Frieden und Rettung zu bringen. Er ist derjenige, der Frieden schafft. Er ist derjenige, der Frieden verkündigt. Er ist der Friedensstifter und er ist der Friedensbote. Und diese Botschaft ist, Gott regiert. Er ist der Sieger über alle seine Feinde. Und er erlöst uns und er tröstet sein Volk. Er bringt Heilung. Er bringt wahren Trost und Freude. Und dieses Heil soll nun bis an die Enden der Erde gehen, dass alle die Rettung des Herrn sehen. Der Herr selbst ist erschienen als Botschafter des Friedens. Und wir könnten uns jetzt noch verschiedene Stellen im Jesaja anschauen, wo genau das gelehrt wird, dass der Herr Frieden bringt. Aber wir haben es auch schon gesehen im Epheserbrief selbst, Kapitel 2. Da heißt es ab Vers 15, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet, euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Er selbst kam, um Frieden zu verkündigen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also der Herr kam, um diesen Frieden zu bringen und diesen Herrn, diesen Frieden zu verkündigen. Christus kam und erlöste sein Volk am Kreuz von allen Sünden. Aber nicht nur die Juden, sondern auch die fern waren, die Heiden. Und er bringt sie zueinander in einem Volk und hat Frieden gestiftet mit Gott und untereinander. Er erlöst uns und bringt wahren Trost und Heilung, wahre Erlösung. Dieser Friede, diese Vergebung und Versöhnung mit Gott hat Christus gebracht durch sein Opfer. Und darum ist auch er derjenige, der diesen Frieden verkündigt. Erinnert euch an Lukas Kapitel 4, wo Jesus seine erste Antrittspredigt hält und er auch vorliest aus dem Buch Jesaja. Und er sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, und Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das heißt, der Herr Jesus selbst hat diese gesegneten Füße. Er ist derjenige, der gekommen ist als Bote, um Frieden zu stiften und Frieden zu verkündigen, den Fernen, den Nahen und den Fernen. Und nun wiederum, der Herr gibt uns Anteil an seiner eigenen Ausrüstung. Er ist beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Aber er gibt uns Anteil an seiner eigenen Rüstung. Er kleidet uns, er beschut uns mit der ganzen Waffenrüstung Gottes und damit auch mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu bringen. Denn ja, Jesus war bereit, das Evangelium zu bringen in eine Welt, die Gottes Feinde waren. Er selbst kam, um frohe Botschaft zu bringen. Christus, er kam, um sein Leben zu geben. Solch eine Bereitschaft hatte er, die gute Botschaft zu schlechten Menschen zu bringen. Und mit dieser Bereitschaft, dieses Evangeliums des Friedens, sollen auch wir beschut sein. Paulus greift diese Stelle aus Jesaja 52 dann nochmal in Römer 10 auf. Und da heißt es ab Vers 14: Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht: Wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Also Paulus wendet diese Worte an auf Menschen, auf Prediger, die das Evangelium empfangen haben, die gesandt wurden von der Gemeinde, die nun die frohe Botschaft verkündigen, dass auch andere Menschen glauben und den Herrn anrufen und gerettet werden und Frieden haben. Und wie schön sind die Füße derer, wie herrlich ist es, wenn sie das Evangelium des Friedens bringen. Und darum ist das schon recht übersetzt von der Elberfelder: und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, oder wie die Schlachter sagt, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Konkret geht es also darum: Gott selbst bringt die frohe Botschaft des Friedens durch seinen Sohn. Er gibt uns Anteil an diesem Sieg, an diesem Frieden, sodass auch wir nun beschut sein sollen mit der Bereitschaft, diese Friedensbotschaft weiterzutragen. Das ist also der Grund, warum wir uns noch in Feindesgebiet aufhalten, warum wir den Mächten der Finsternis widerstehen und bekämpfen, warum wir noch auf Erden sind. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Friedensmission. Wir sind Friedensbotschafter. Frieden bringen in eine Welt, die gottesfeindlich ist. Wir sollen im Grunde das Reich der Finsternis, das Reich des Satans erobern, aber nicht mit Waffengewalt, sondern mit der Botschaft des Friedens. Das klingt so widersprüchlich. Wir müssen kämpfen gegen den Feind mit der Botschaft des Friedens. Aber genau so ist es. Wir bringen das Evangelium, und dieses Evangelium hat die Kraft, Menschen zu retten aus der Hand des Feindes. Paulus wurde gesagt von dem Herrn Jesus in Apostelgeschichte 26, Vers 18, ich sende dich, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das heißt, der Teufel, der Satan fürchtet nichts mehr als das Evangelium. Nichts mehr, nichts ist eine schlechtere Nachricht für ihn als die gute Botschaft des Evangeliums des Friedens. Denn dieser Friede hat die Macht einzudringen in die tiefsten Kerker des Satans, um die Gefangenen freizusetzen, und seine Macht muss schwinden. Und so verkündigen wir Frieden, den Nahen und den Fernen. Es geht nicht bloß ums Überleben. Es geht darum, die Finsternis, diesen Unfrieden zu besiegen und Gefangene in Freiheit auszusenden. Es geht um einen Triumph über das Reich der Finsternis. Paulus sagt in Römer 1, ab Vers 15, ich bin, so viel an mir ist, willig, euch und die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Paulus hat diese Bereitschaft. Warum? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Also Paulus ist bereitwillig, er hat diese Bereitschaft des Evangeliums, weil er weiß, dass das Evangelium Kraft hat zur Rettung, zur Erlösung. Und so können wir festen Schrittes, frohen Mutes, vorwärts marschieren und wir bringen das Evangelium des Friedens, denn sie hat Kraft. Diese Friedensbotschaft hat Kraft zur Erlösung, dass Menschen Frieden mit Gott und ewiges Leben finden. So, wenn wir all das nun gehört haben, was heißt das jetzt konkret für dich persönlich? Zunächst einmal musst du dir die Frage stellen, kennst du dieses Evangelium des Friedens und hast du diesen Frieden? Es ist nämlich ein gewaltiger Unterschied, ob du dieses Evangelium nur kennst oder ob du diesen Frieden des Evangeliums empfangen hast. Kennst du diese Botschaft und glaubst du sie von ganzem Herzen? Die Botschaft, dass Gott herrscht über alles. Aber dass wir Menschen Rebellen sind und seine Feinde, dass wir sein Gesetz gebrochen haben, dass wir schuldig sind und darum auch seine Verdammnis und seine ewige Strafe, den ewigen Tod verdient haben. Aber dass die gute Botschaft in Christus gekommen ist, wie es heißt in der Schrift, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Dass Christus, der Sohn Gottes, erschienen ist, um stellvertretend bereitwillig Frieden zu schaffen zwischen uns, den Feinden Gottes und dem heiligen Gott. Wie? Es heißt in Jesaja Kapitel 53, also nur ein Kapitel nach Jesaja 52, aus dem wir gehört haben, da heißt es in Vers 5, doch er, Christus, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Dass wir diese Botschaft des Friedens haben, bedeutet, dass Christus kommen musste, um die Strafe für unsere Schuld stellvertretend auf sich zu nehmen, zu leiden und zu sterben. Jesus kam, um den Zorn Gottes, das Strafgericht Gottes über unsere Schuld auf sich zu nehmen, zu sühnen am Kreuz und so Versöhnung und Vergebung mit Gott zu bewirken. Er ist auferstanden von den Toten nach 3 Tagen als Herr über alles und befiehlt nun allen Menschen überall, dass sie alle Buße tun sollen, dass sie umkehren sollen von ihrer Feindschaft gegenüber Gott, sich Gott unterwerfen sollen, ihn anrufen sollen, seinen Namen, auf dass sie Vergebung all ihrer Schuld, die ewige Erlösung und das ewige Leben empfangen, Frieden mit Gott. Meine Frage ist, hast du diesen Frieden? Hast du dich bekehrt? Hast du Frieden mit Gott oder lebst du immer noch im Streit mit ihm? Um beschut zu sein mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, musst du selber Träger dieses Evangeliums des Friedens sein. Die Bereitschaft, die Paulus hier nennt, kann man im Griechischen, man kann das im Deutschen auch übersetzen mit vorbereitet sein. Also du bist nur vorbereitet, wenn du selbst erlöst bist, wenn du selbst diesen Frieden hast. Hast du ihn? Hast du Frieden mit Gott? Weißt du das? Nun, und wenn du es hast, wenn du wirklich im Evangelium stehst, wenn du wirklich diesen Frieden mit Gott hast, dann darfst du davon nicht mehr abweichen. Du musst fest in diesem Evangelium stehen. Die Epheser hatten das Problem, dass auch falsche Lehre aufgestanden sind und alles wurde wieder verwirrt und verfälscht und verdreht. Paulus sagt ihnen dann in Epheser 4, Vers 14, darum sollen wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Nein, du sollst feststehen wie mit Nägeln beschlagenen Militärstiefel, die du trägst, unbeweglich. Nicht mehr davon abrücken, das Evangelium, das du kennst, du sollst es lieben und dich daran erfreuen, es verinnerlichen. Nicht mehr loslassen. Dann bist du vorbereitet. Dann bist du bereit, festen Schrittes nach vorne zu gehen und die frohe Botschaft zu verkündigen. Also festen Standes sein, aber auch festen Schrittes nach vorne. Und eins von diesen beiden Fehlern begeht meist eine Gemeinde. Es gibt die einen, die sagen, immer nach vorne und sie denken nur an Evangelisation. Es gibt ganze Bewegungen noch, gerade aus dem asiatischen Raum, aber auch anderen Kontinenten, die Missionare schicken, die sagen, du bist bereit, das Evangelium zu bringen, wunderbar, wir schicken dich als Ehepaar oder als Student irgendwo zu missionieren. Und es geht nur darum, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, aber diese haben meistens keinen festen Stand, keine Stabilität. Es werden keine biblischen Gemeinden gegründet, die nach biblischen Prinzipien verlaufen, dass man einen festen Standpunkt einnimmt. Weil Jesus sagt nicht nur, geht hin und bringt ihnen das Evangelium, sondern tauft sie und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Aber es entsteht kein fester Standpunkt, keine Stabilität. Wir sollen feststehen, aber nicht nur das. Und so stehen Gemeinden auch in der Gefahr, sich einfach nur auf ihren festen Standpunkt zu verlassen, darauf zu beharren und nicht mehr festen Schrittes nach vorne zu marschieren. Das heißt, man hat sich irgendwie abgefunden mit dem, was man hat und man ist selbst zufrieden. Man sagt, wir müssen sicher stehen. Aber es geht nicht nur darum, einen sicheren Stand zu haben, sondern auch sicher nach vorne zu gehen und zu marschieren und in das Reich der Finsternis einzudringen mit der Botschaft des Friedens. Ich habe das schon einmal erzählt, aber im Jahre 1837 war die erste Baptistengemeinde in Hamburg 3 Jahre alt. Sie hatten 40 Mitglieder. 40 Mitglieder innerhalb von 3 Jahren. Und Onken, der Gründer der deutschen Baptisten, der Pastor der Gemeinde, der konnte zu der Zeit sagen, dass jedes einzelne Mitglied auf die eine oder andere Weise involviert war, das Evangelium zu verbreiten. Jeder unterschiedlich, aber alle haben was getan, um das Evangelium weiterzutragen. Doch im Jahre 1865, da war die Gemeinde 30 Jahre alt, da hatten sie schon 700 Mitglieder. Und nun fing die Gemeinde an, selbst zufrieden zu werden. Die Plätze waren nicht mehr leer, sie waren schon so viele und die Gemeinde fing an, einzuschlafen. Und der Pastor Johann Gerhard Onken ermahnte seine Gemeinde darum scharf in einer Predigt und ich zitiere ihn mal. Er sagt, wie viele aber sitzen hier auf diesen Bänken, welche die ganze Woche keinen Finger rühren, und kein Wort sprechen für den Herrn. Brüder und Schwestern, ich frage euch, angesichts dieses Standes der Dinge, soll das so bleiben? Wir vernichten uns, wenn es so bleibt. Wir können freilich keinen Menschen bekehren, aber wir sollen sie hinweisen zu dem, der es kann. Wir können die Verwundeten nicht heilen, wir können sie aber dem Arzt zuführen. Lasst mich auf Tatsachen zu sprechen kommen. Vor etwa 20 Jahren hatten wir ungefähr 70 Brüder, welche regelmäßig sonntags von Haus zu Haus gingen und die Sünder Hamburgs mit Traktaten versahen, ihnen die göttliche Friedensbotschaft ins Haus brachten. Jetzt aber haben sie sich auf 20 reduziert, sehr zum Schaden des Werkes. Die meisten Seelen, welche Gott hier gerettet hat, aus den Sündern unserer Stadt, sind durch ein Traktat zuerst angezogen und aufmerksam gemacht worden. Diese selige Arbeit, diesen Bienenfleiß der Glieder kann die Gemeinde nicht entbehren. Um ihrer Mission gerecht zu werden, selbst wenn wir 20 Stadtmissionare hätten, es würde dennoch nicht genug sein, um Hamburg zu evangelisieren, um allen Sündern dieser Stadt den Heiland nahezubringen. Ich bitte im Namen aller dieser dem ewigen Verderben zusteuernden Seelen, Ihr christlichen Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen in der Gemeinde, fangt heute wieder an, die Arbeit für Christum aufzunehmen. Nehmt Traktate mit, wenn ihr von hinnen geht. Nehmt alle Traktate mit und teilt sie fleißig aus. Wir sind allmählich eingeschlafen. Unsere Tätigkeit ist immer geringer geworden. Zitat Ende. Nun, diese Worte wollen wir auf uns beziehen. Diese Worte soll jeder Einzelne auf sich beziehen. Lasst uns bereitwillig sein. Die Bereitschaft des Herrn teilen, der doch bereitwillig gekommen ist, sein Leben zu geben für uns, um Frieden zu verkündigen. So lasst auch uns bereitwillig sein, das Evangelium zu verbreiten. Paulus kann sagen in Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er sagt, mein Leben spielt keine Rolle, nur dieser Auftrag, das Evangelium der Gnade Gottes, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Das ist also meine Aufgabe auf dem Schlachtfeld, diese Botschaft des Friedens zu verkündigen. So kämpfe ich gegen den Feind, indem ich den Frieden Gottes bringe. Nein, wir dürfen uns keinen Stillstand leisten. Wir müssen vorwärts marschieren, und zwar jeder Einzelne. Denn wenn ich dich fragen würde, glaubst du, dass jeder einzelne Christ den Gürtel der Wahrheit tragen muss, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes und so weiter? Jeder von euch würde zustimmen, jeder Christ muss das tragen. Dann muss auch jeder Christ die Bereitschaft tragen, das Evangelium weiterzutragen. Jeder muss diese Kampfstiefel tragen. Jeder muss ein Herold sein für diese Botschaft. Wie es heißt im Psalm 110, Vers 3, dein Volk wird willig sein am Tage deiner Macht. Also wir alle wollen willig sein. Das heißt, lasst uns das Evangelium jeden Tag neu verinnerlichen. Lasst uns beten, dass wir bereit sind, nicht widerwillig, sondern trittsicher, festen Standes sind und festen Mutes nach vorne schreiten. Es ist die frohe Botschaft. Und wir wollen auch aus dieser frohen Botschaft keine schlechte Botschaft machen. Wir verkündigen den Menschen, dass der Zorn Gottes kommt und dass die Hölle da ist und so weiter und so fort. Aber die gute Botschaft ist gerade, dass Gott uns davor retten will. Die gute Botschaft ist gerade das, dass es Trost und Hoffnung und Freude und Erlösung gibt in Jesus Christus, den Retter. Und das können wir nicht verschweigen. Und wir können es auch nicht einzelnen Leuten überlassen, wie Pastoren oder Evangelisten und Missionaren. Jeder Einzelne muss da, wo Gott ihn hingestellt hat, ein Friedensbote sein. Und zwar bereitwillig, nicht zaghaft und furchtsam, nicht verlegen, nicht unsicher, sondern freimütig und fest entschlossen. Wir haben dieser Welt den Frieden zu bringen. Ein Frieden, wie die Welt es gar nicht kennt. Und so müssen wir in ständiger Einsatzbereitschaft sein, in der Bereitschaft, das Evangelium weiterzubringen. Wie kannst du diese Bereitschaft entwickeln? Nun, indem du nachsinnst über das Evangelium, indem es dir eine frohe Botschaft ist, indem du darüber jubelst und wovon dein Herz voll ist, wird auch dein Mund übergehen. Indem du auch nachsinnst über das Elend derer, die diesen Frieden noch nicht haben, wie sie geknechtet daliegen unter der Herrschaft des Satans. Indem du nachsinnst über ihr ewiges Schicksal, indem du nachsinnst über die Kraft des Evangeliums und über die Bereitwilligkeit des Herrn Jesus Christus selbst, der doch gekommen ist, sein Leben zu geben. Indem du nachsinnst über die Ehre Gottes, dass er doch herrscht und dass er es verdient, dass er als Friedensfürst gerühmt und ihm gedient wird, überall auf der Welt, indem du dir all das vor Augen führst, wie herrlich das Evangelium ist und welche eine Macht es hat, die Finsternis zu besiegen. Und so bete, dass der Herr dich bereit macht, dass er dir Kraft gibt, dass du beschult bist mit der Bereitschaft, wohin du auch gehst, die Friedensbotschaft zu bringen. Viele Christen, so wirkt es, laufen barfuß rum. Also wenn du dein Haus verlässt, bist du jemals ohne Schuhe rausgegangen aus Versehen? Denn du merkst es, dass du nicht beschuht bist. Jeder von uns trägt Schuhe, wenn er rausgeht. Und so muss auch jeder von uns ständig beschuht sein mit der Bereitschaft des Evangeliums. Zu Hause, bei deiner Familie, deinen Kindern, dass du bereit bist, ihnen das Evangelium zu bringen. Aber auch wenn du gehst in die Schule, in die Uni, an den Arbeitsplatz oder einfach einkaufen oder sonstige Erledigungen machst, dass du auch gehst mit der Bereitschaft, Herr, ich möchte die Gelegenheit haben, deinen Frieden zu verkündigen. Ich möchte ein Friedensbote sein. Herr, führe mich, lenke mich, schenke mir offene Türen dafür. Eine Gelegenheit, die wir alle ergreifen können, ist am Samstag auf der Straße. Jeden Samstag. Sag, bist du bereitwillig dabei oder bist du unwillig? Jeder von uns sollte hin und wieder da sein. Und wenn du es noch nicht warst, dann hörst du heute die Ermahnung, dass du es tun solltest. Das heißt, nimm Gottes Wort zu Herzen. Wir wollen gemeinsam Schulter an Schulter stehen als Gemeinde und die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen, sodass jeder diese Bereitschaft hat. Und wenn du vielleicht sagst, ich bin schwach oder ich habe Angst, Gott reicht dir doch gerade seine Waffenrüstung da, weil du es nicht aus deiner eigenen Kraft tun kannst. Er will dich doch beschulen. Er gibt dir doch seine Bereitwilligkeit, die er selbst hat, auf das Christus in uns wohnt und seine Liebe uns drängt, seine Botschaft zu verkündigen. Nun, die beste Vorbereitung, vorbereitet zu sein, das Evangelium zu bringen, ist selbst von ganzem Herzen erfüllt zu sein mit der Freude, mit der Herrlichkeit des Evangeliums. Selbst das Evangelium des Friedens zu genießen und zu verinnerlichen. Und was gibt es da Schöneres als das Herrenmahl? Das Evangelium des Friedens wird uns im Abendmahl neu zugesprochen. Dieses Friedensopfer Christi am Kreuz soll uns neu stärken, dass wir neu bereitwillig sind, es weiterzutragen. Und so möge der Herr uns stärken. Lasst uns Christus ehren, lasst uns ihn anbeten, der das Evangelium des Friedens uns gebracht hat. Lasst uns die Füße dessen küssen, der die frohe Botschaft brachte, in dem seine Füße durchbohrt wurden, um unseres Friedens willen. Gepriesen sei unser Friedensfürst, unser mächtiger Erlöser, unser Herr Jesus Christus. Amen.